Hallo und willkommen bei Einfach gut gemacht, dem Weiterbildungspodcast von Der Seminarbetrieb. Hier hörst du Themen rund um Coaching und Beratung für dich und dein Unternehmen. Ich bin Annette Bauer, Coach, Autorin und Gründerin von Der Seminarbetrieb. Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Einfach gut gemacht, dem Weiterbildungspodcast. Ich freue mich total, dass ich heute einen Gast hier bei mir habe. Eine liebe Kollegin, die eine Fachfrau ist auf einem Gebiet, wovon ich ehrlich gesagt so gut wie gar keine Ahnung habe. Und sie hat kürzlich auch ein Buch dazu geschrieben. Herzlich willkommen, liebe Tanja Klusmann.
Herzlichen Dank, liebe Annette. Schön, dass ich hier bin.
Ja, das finde ich auch. Tanja, ich habe dein Buch hier neben mir liegen. Das ist im Belz Verlag erschienen und zwar noch echt frisch, letzten Monat erst. Ne? Mai war der Erscheinungstermin.
Genau.
Ja. Und das Buch heißt Praxisbuch berufliche Freiheit und Erfolg. Coaches mit der Innermetrix Potenzialanalyse professionell begleiten. Es ist wirklich, wie ich finde, also wirklich ein gelungenes Praxisbuch. Also ich bin noch nicht durch, aber ich habe quer gelesen und das erste Drittel auch Wort für Wort gelesen.
Weil sehr gut, sehr.
Weil ich es wirklich sehr, 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 sehr cool finde. Tanja, du bist jetzt mal für unsere Hörerinnen und Hörer draußen an den Kopfhörern und Lautsprechern. Du bist ursprünglich Diplomkauffrau. Von Haus aus, du bist zertifizierte Trainerin, du bist Mastercoach und du bist Innermetrix Consultant und du machst deine Trainer- und Coach-Tätigkeit seit 2005, wenn ich das richtig
genau. Ganz
erforscht
genau.
habe.
Im 17. Jahr jetzt.
Wahnsinn, ne? Echt Wahnsinn. Genau, du trainierst und coachst in Konzernen, in mittelständischen Unternehmen, aber auch im Einzelcoaching. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz spannender Bereich. Denn da knüpft ja auch dein Buch an. Und gerade diese Ausrichtung auf die berufliche Freiheit, die hat ja sowas ganz Besonderes, weil wir kennen alle dieses Sprechen vom, also jetzt in unserer selbstständigen Bubble, vom Herzbusiness und von der Berufung. Und du sagst, ach Mensch, ey, mal ganz unabhängig, du kannst doch auch im Angestelltenverhältnis einfach zufrieden sein, Erfolg haben, deine Freiheit leben. Und ich habe ein Zitat mitgebracht von dir selber, Tanja. Suche die Freiheit nicht im Außen, du wirst sie in dir selber finden. Mhm. Stand drunter Tanja Klusmann. Tanja, ja. Was bedeutet Freiheit für Erfolg?
Freiheit bedeutet, also es gibt ja zwei Arten von Freiheit. Es gibt einmal eine äußere Freiheit, das ist die Freiheit, die uns durch unser Gesellschaftssystem, durch eine Unternehmenskultur, durch unsere Umgebung, in der wir leben, gewährt wird oder vielleicht auch nicht gewährt wird. Durch Corona haben wir ja jetzt zum Beispiel auch erlebt, dass die äußere Freiheit durchaus auch schon mal eingeschränkt sein kann. In bestimmten Dingen. Aber das, worum es hier geht, ist die innere Freiheit. Das heißt, unsere Möglichkeit, eine Wahl zu treffen. Die innere Freiheit bedeutet, ich habe die Möglichkeit, für mich zu entscheiden, was ich aus meinem Leben oder eben auch aus meinem Berufsleben mache. Ich habe jeden Tag in meiner Funktion im Unternehmen die Wahl, dieses oder jenes zu tun, meine Bedürfnisse zum Beispiel auch zu formulieren oder für mich zu behalten, mich anzupassen oder vielleicht auch mal etwas zu fordern, um für mich diese Freiheit zu realisieren und meinen Weg eben auch so zu finden und mir auch zu kreieren.
Das ist natürlich ein Kunststück, das wissen, weißt du, das weiß ich, das wissen alle Kollegen und Kolleginnen, die da draußen zuhören, das für sich selber auch, ja, ich sag mal, herauszuarbeiten, sich das dann auch immer bewusst zu halten, ja, weil klar, wo geht denn der Blick hin? Wir blicken immer ins Außen, wir kriegen immer vorrangig mit, was im Außen alles passiert, was uns irgendwie einschränkt, aber sich bewusst zu halten, dass wir ja im Inneren da eine Größe haben und ich sag mal, so ein Pfund, was wir auch einsetzen können, es geht uns mitunter auch mal verloren. Geht dir das auch so? Du als Tanja?
Natürlich geht auch mir das mal verloren. Ich glaube, dass es wichtig ist, nicht da eine Perfektion zu erreichen und sich damit auch wahnsinnig unter Druck zu setzen, sondern immer wieder auch hinzuschauen und immer wieder hinzuschauen, sich selber an die eigene Nase zu fassen und zu gucken, ist es wirklich immer das Außen, was mich jetzt daran hindert, mich zu verwirklichen? Ist es wirklich nur das Unternehmen, was mich jetzt vielleicht einschränkt, was mir jetzt nicht gestattet, so ganz ich zu sein oder mein Ding zu machen? Oder habe ich nicht doch einen viel, viel größeren Rahmen an Möglichkeiten, um selber auch zu beeinflussen, um selber aufzuzeigen, um selber zu sagen, hallo, ich brauche da was. Hallo, dafür interessiere ich mich jetzt. Und Mensch, das wäre eine Aufgabe, da brenne ich für, da würde ich unbedingt mich gerne einbringen. Mhm. Und all diese Dinge muss man sich immer wieder auch vor Augen halten. Und dann kommt einem das auch immer wieder zurück in den Sinn, auch wenn es mal zwischendurch verloren geht, es völlig normal und menschlich ist.
Ja. Jetzt hast du hast es so schön erklärt und wir wissen es auch alle und wir wissen auch, wie schwer es ist, da allein hinzukommen. Und wir wissen auch, dass das manchmal gar nicht so leicht ist, das bei den Coaches so rauszukitzeln. Jetzt hast du ja eine Methodik irgendwann kennengelernt, wo du gesagt hast, boah, das ist echt cool, damit will ich arbeiten. Und du hast dich zertifizieren lassen als, ich nenne es jetzt mal Inner Matrix Coach. Und die Inner Matrix, das ist eine Potenzialanalyse. Also es wird eine Art Leistungspotenzial gemessen.
Ganz genau.
Jetzt bin ich ja immer, wenn es so um Analysen geht, Persönlichkeitsstruktur, bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Ja, da gibt es auch wenig, was mich, die Frau Bauer, überzeugt. Aber ich habe das Gefühl, das ist zumindest sehr, sehr spannend, sich das heute von dir mal genauer erklären zu lassen. Also, korrigiere mich, wenn ich das falsch verstanden habe. Das innere individuelle Leistungspotenzial, worauf sich Inner Matrix in der Analyse auch so ein bisschen fokussiert, betrifft ein bevorzugtes Verhalten, das ich als Annette zeige, meine individuellen Motivatoren,
ja,
und meine natürlichen Talente.
So, ganz genau.
Jetzt ist ja die spannende Frage, wie geht denn das? Denn es ist doch gar nicht alles messbar. Gerade aus der Begabungsforschung wissen wir ja, es gibt Bereiche, die lassen sich wissenschaftlich fundiert messen mit Testverfahren, mit Fragebögen, die nach einem standardisierten Verfahren aufgesetzt sind und ausgewertet können. Aber es gibt auch Begabungsbereiche zum Beispiel, die können wir nicht über Testverfahren erfassen. Wie geht die Inner Matrix vor in den natürlichen Talenten zum Beispiel? Werden dann nur diese Bereiche erfasst, die messbar sind? Oder geht es da auch um andere Dinge? Also IQ können wir messen, EQ können wir nicht messen. Und deshalb ist er ja auch in Fachkreisen dann doch irgendwie noch umstritten, weil man sagt, nee, die können wir aber nicht messen.
Also erstmals zu dieser skeptisch überhaupt mit solchen Potenzialanalysen zu arbeiten, das kann ich grundsätzlich nachvollziehen. Zum einen gibt es tatsächlich ja auch vieles, was nicht so sehr wissenschaftlich fundiert ist auf dem Markt und da sollte man auch skeptisch sein. Zum anderen sprechen wir in den Inner-Matrix-Kreisen auch nicht von einer Persönlichkeitsanalyse, weil Persönlichkeit tatsächlich ein so komplexes Gebilde ist, dass da tatsächlich auch nicht alles messbar ist. Die Inner-Matrix-Potenzialanalyse, die hat tatsächlich einen sehr beruflichen Schwerpunkt. Also das, was man da misst, ist vor allen Dingen mit der Zielsetzung, berufliche Themen eben auch messbar zu machen. Und vieles in der Persönlichkeit bleibt da auch schon außen vor, wobei natürlich die Dinge, die wir da messen, auch fürs Private nutzbar sind und auch genutzt werden. Aber dennoch ist der Schwerpunkt eindeutig beruflich. Um deine Frage jetzt konkret zu beantworten, was die Talente angeht. Also das ist eine Wissenschaft, die ist inzwischen schon fast 100 Jahre alt. Und zwar gab es einen Wissenschaftler im Zweiten Weltkrieg, der hieß Robert Hartmann. Dr. Robert Hartmann, der hat deutsche Wurzeln und er wurde im Zweiten Weltkrieg von den Nazis verfolgt, weil er Jude war und ist dann in die USA geflohen. Und aufgrund dieser Erfahrungen mit den Nazis, dass er so darüber nachgedacht hat, Mensch, wie kann jemand nur so böse denken? Und was geht in so einem Gehirn vor, dass jemand so böse denkt? Hat er dann in seinen Forschungen, während er dann schon in den USA war, versucht rauszufinden, wie das Gute im Gehirn funktioniert sozusagen. Also wie der Kopf denkt, damit was Gutes letztlich dabei rauskommt. Und er hat dann sein ganzes wissenschaftliches Leben lang das Denken erforscht. Und dieses Denken hat, also diese Forschung hat eine ganz neue wissenschaftliche Richtung herausgebildet, die Axiologie. Mhm. Also er hat sozusagen das Denken messbar gemacht in dieser Axiologie und hat mathematisch zu erfassen versucht, und das ist ihm dann eben auch gelungen, wie unser Kopf denkt. Und diese Wissenschaft, die ist letztlich Grundlage für diese Talentmessung bis heute, jetzt auch bei Innermetrix. Das heißt, in diesen natürlichen Talenten wird erforscht, wie unser Kopf bestimmte Problemstellungen wahrnimmt, verarbeitet und aus dieser Denke sozusagen Handlungsalternativen ableitet.
Spannend.
Also vielleicht kann ich mal so ein Beispiel nennen, weil ich das am Anfang so ganz anschaulich fand. Wenn man sich jetzt zum Beispiel vorstellt, im Unternehmen wäre so ein Change-Prozess und dann gibt es eben Menschen als Führungskräfte, die sehen, oh weia, da soll sich jetzt alles verändern. Was macht das jetzt mit meinen armen Mitarbeitern? Und wie kann es mir gelingen, diese armen Mitarbeiter jetzt da vernünftig ranzuführen? Und das heißt, es gibt Menschen, die sehen im allerersten Moment diese menschlichen Aspekte zum Beispiel von einer Sache. Und das ist das, was bei Innermetrix dann mit Empathie als Talentkategorie sozusagen bezeichnet wird. Andere, die sehen dann eher das strategische Vorgehen. Das heißt, der Change-Prozess wird dann sehr strategisch angegangen. Die überlegen sich, Mensch, wie können wir da das alles strukturieren und wie können wir so vorgehen, dass es am Ende erfolgreich ist. Aber die übersehen möglicherweise dann die menschlichen Aspekte. Die haben das dann alles hinterher mega konzipiert und ein tolles Konzept entwickelt, aber die Leute sind auf der Strecke geblieben. Mhm. Und dann gibt es als dritte und letzte Kategorie noch die praktischen Denker, das sind die, die sind tolle Manager, die kriegen alles super Schritt für Schritt umgesetzt, da werden die Ärmel hochgekrempelt und werden konkrete Schritte unternommen, und die übersehen vielleicht das ganze Konzept, das ganze, die ganze Strategie und gucken nicht ganz so in die Ferne, sind aber mega gute Umsetzer. Aha. Und je nachdem, wo ich meine Schwerpunkte habe, bin ich vielleicht im Beruf an der einen oder anderen Stelle erfolgreicher.
Naja, ach, spannend. Okay. Erzähl mir mal ein bisschen mehr. Du hast jetzt schon gesagt, wo die wissenschaftlichen Ursprünge so liegen. Wie bist denn du da hingekommen? Wie bist du drüber gestolpert, dass es dieses Innermetrix-Tool gibt als Coach? Ich meine, du warst ja schon genug andere Sachen vorher.
Also ich habe das Konzept tatsächlich auch über eine Kollegin kennengelernt und habe das in einem ersten Schritt erstmal selber an mir ausprobiert und habe für mich mal so eine Analyse erstellen lassen und die mit einer Kollegin dann auch besprochen, die schon damit gearbeitet hat. Und das fand ich so faszinierend, weil ich für mich da auch so viel rausziehen konnte für mein eigenes Arbeiten, und dass ich überzeugt war, damit kann man wirklich ganz viel bewegen im beruflichen Kontext. Und ich gucke bis heute, meine eigene Analyse liegt jetzt schon einige Jahre zurück und ich hole die immer wieder aus meinem Regal, weil ich mir die ausgedruckt habe und gucke immer mal wieder was nach, wenn irgendwas so in meinem täglichen Tun mir nicht behagt oder mir irgendwas unerklärlich ist, dann gucke ich da noch mal rein und denke, Mensch, stimmt, da. Also das ist was, was mich tatsächlich seit Jahren auch immer wieder begleitet und mir hilft.
Spannend. Und jetzt noch mal so ein bisschen genauer, wie wird da gearbeitet? Ich habe im Buch gesehen, also da, liebe Kollegen, das kann ich jetzt einfach schon mal so aus dem Nähkästchen plaudern, das ist wirklich hier wie eine 1:1 Anleitung, wenn man dieses Buch liest. Das ist echt großartig gelungen. Es gibt ein bisschen eine Einleitung, dass man so weiß, um was es geht. Und dann geht's los mit einer persönlichen Freiheitsanalyse. Das heißt, Tanja, du hast dann Fragenkataloge zur Verfügung und arbeitest die mit deinen Coaches durch. Wie können wir uns das vorstellen, wenn man mit der Innermetrix wirklich im konkreten Fall arbeitet?
Genau, das Buch ist ja letztlich so konzipiert, dass ich auch ohne die Analyse konkret gemacht zu haben, auch durch Selbstreflexion mich da ein Stück weit annähern kann. Das heißt, ich kann das Buch auch nutzen, wenn ich die Analyse noch gar nicht habe, weil die Analyse, die macht man dann ja tatsächlich auch mit einem ausgebildeten Coach dafür. Aber ich kann über diese Selbstreflexionsfragen mich ein ganzes Stück annähern. Das ist natürlich nie so genau wie eine wissenschaftliche Messung. Das muss man eben auch sagen. Also der beste Weg und der genaueste und der objektivste Weg vor allen Dingen ist schon die Analyse zu machen. Aber ich stelle in dem Buch eben auch Möglichkeiten zur Verfügung, um sich da ein Stück weit anzunähern in Selbstreflexionsfragen oder auch in Fragen, die man mit seinem Coach durchgehen kann. Oder wenn ich eben selber Coach bin, die ich nutzen kann, um mit meinem Coachee zu arbeiten und das Thema sozusagen einzukreisen. Und wenn man aber die Analyse nutzt, wäre das allererste, was ich mit meinen Coachees mache. Das heißt, die bekommen einen Link zugeschickt per E-Mail und füllen dann über diesen Link diese kompletten Analysefragen, Reflexionen aus, senden dann dieses Profil ab und im Anschluss bespreche ich dann mit den Coaches die Ergebnisse, weil die eben doch zwar ist der Bericht sehr ausführlich und man kann auch sehr gut hinterher noch alleine damit arbeiten, aber in einem ersten Schritt, um das Ganze wirklich zu durchdringen, um auch die Zusammenhänge zu verstehen, ist es schon sehr, sehr wichtig, mit einem Coach zu arbeiten. Deshalb geben wir diese Analysen auch nicht raus, ohne ein Auswertungsgespräch damit zu führen.
Okay, und welche Wirkung, also ich habe das jetzt verstanden, es gibt eine Vorbereitung, die Coaches bekommen online quasi diese Fragebögen zugeschickt, dann wird die Analyse erstellt und die wird hinterher nachbesprochen. Und die Coaches erfahren dann, ach guck mal, das sind deine Verhaltensmuster oder deine eher vorhandenen Verhaltensstrategien in bestimmten Situationen. Das sind die Dinge, die dich motivieren, auch im Handeln. Und guck mal, hier und da hast du deine natürlichen Stärken. So, was macht es mit den Klienten, wenn sie das durch so eine, ich sag mal, fachlich fundierte Analyse mal so als Spiegel von sich selber erfahren?
Das macht sehr, sehr viel, weil wenn man diese Dinge tatsächlich mal schwarz auf weiß vor sich sieht, manche Dinge, die man vielleicht schon geahnt hat, wo man gedacht hat, naja, wahrscheinlich bin ich eher so und so. Andere Dinge, die einem überhaupt nicht bewusst waren, die einem dann durch so eine Analyse bewusst werden, das ist ein ganz, ganz anderer Effekt, wie wenn ich das jetzt ohne diesen Bericht mit den Leuten bespreche, wenn die Leute das auch über sich selber rausfinden, weil es tatsächlich was sehr Augenöffnendes hat, wenn man das mal so wissenschaftlich analysiert, schwarz auf weiß vor sich sieht. Da werden einem auch bestimmte Zusammenhänge sehr viel eher klar, weil durch diese drei Bereiche, die in dem Bericht letztlich im besten Fall ja im Ergebnis zu einer Schnittmenge führen sollen. Das heißt, da, wo ich mit meinem Verhalten mich am wohlsten fühle, da, wo ich auch motiviert bin und gleichzeitig, wo mein Talent liegt, in dieser Schnittmenge bin ich ja letztlich am meisten ich selber. Da fühle ich mich am freiesten, da bin ich auch am leistungsstärksten. Und wenn ich da hinkomme, und das zeigt mir letztlich eben dieser Bericht viel, viel deutlicher, als man das jetzt nur über reine Befragungen, über Gespräche rausfinden kann, da fällt es einem dann schon nochmal so wie Schuppen von den Augen. Ich hatte neulich ein Coaching, wo einer so eine Analyse gemacht hat, wo es dann eben auch ein paar Nicht-Talente gab, die er schon ahnte, aber irgendwie auch nicht so greifbar hatte. Und er sagte mir dann, Mensch, ich bin so erleichtert, dass das endlich mal hier vor mir liegt und dass ich endlich das mal angehen kann, wie ich damit umgehe. Mhm. Also auch in den Bereichen, wo wir auch Grenzen haben, die wir alle ja haben, hilft eben so ein Bericht auch genau hinzugucken, Mensch, warum acker ich denn immer darum in diesen Bereichen, wo ich mich besser fernhalten sollte? Ja. Und warum engagiere ich mich denn nicht da, wo ich richtig gut bin und wo ich auch Rückenwind habe?
Das heißt, die Frustfallen werden auch so ein bisschen aufgedeckt.
Definitiv.
Ja. Und hast du das Gefühl, die Menschen, die Coaches, glauben das dann eher über sich selber? Weil, also es gibt ja nicht umsonst in jeder Frauenzeitschrift irgendeinen Psychotest. Weil wir fahren drauf ab, wir haben das Gefühl, wenn wir da 15 Kreuze machen und rechnen dann hinterher die Schnittmenge aus, dann wissen wir Bescheid über uns. Mhm. All die Dinge, die wir uns aus uns selber heraus vielleicht nicht erklären können. Glauben die Menschen eher die Dinge über sich selber, wenn sie sowas Wissenschaftliches sehen?
Es wird greifbarer. Also es muss natürlich, wenn es wissenschaftlich begründet ist, dann glaubt man es mit Sicherheit auch eher, wenn ich tatsächlich Vertrauen habe in den Hintergrund dieser ganzen Analyse. Das ist das eine, aber es wird eben auch greifbarer. Selbst diese völlig unsinnigen Tests in irgendwelchen Frauenzeitschriften, die helfen uns ja zumindest auch mal hinzugucken und drüber nachzudenken. Und dann kommt man vielleicht zu dem Schluss, dass es Mist oder dass es kein Mist. Aber selbst wenn ich zu dem Schluss komme, das stimmt ja gar nicht, was die Brigitte oder wer auch immer da, darf ich ja wahrscheinlich gar keinen Namen
nennen. Also irgendwas hast du gesagt?
Aber selbst wenn ich es nicht glaube, hilft es mir trotzdem mal drüber nachzudenken.
Naja, und Gedankenanstoß.
Ja.
Ja, jetzt habe ich natürlich so aus meiner Arbeit heraus auch noch mal eine angeschlossene Frage. Ich arbeite als Emotionscoach ja jenseits dieser Dinge, würde ich es jetzt mal formulieren, weil ich mit Menschen arbeite, die zum Beispiel eine Potenzialanalyse gemacht haben. Die haben den totalen Plan von sich selber und kriegen es trotzdem nicht hin, ja, weil da halt diese emotionalen Geschichten dann kommen und die dann natürlich auf einer anderen Ebene bearbeitet werden als auf der Verstandesebene. Mhm. Hast du das auch, dass du Leute in längerem Prozess hast und du kriegst quasi über die in der Matrix-Analyse auch diese echten tiefliegenden Stolpersteine dann eher raus?
Definitiv. Also das, was du tust und die in der Matrix-Analyse, das schließt sich ja nicht aus, sondern das eine folgt letztlich auf das andere. Ja. Das heißt, für mich ist diese in der Matrix-Analyse ja immer nur die Basis. Also ich habe sozusagen ein Fundament, auf dem man dann den Coaching-Prozess aufbaut. Und für mich ist auch diese Inner-Matrix-Analyse nie die einzige und absolute Wahrheit, sondern auch da darf es ein Moment mal, da müssen wir jetzt noch mal genauer hingucken, stimmt das eigentlich? Und dann redet man darüber, um das Ganze dann wirklich auch für sich begreifbar zu machen und auch zu gucken, mit welchen Punkten möchte ich weiterarbeiten und welche möchte ich vielleicht auch nicht angehen. Und danach kommt eigentlich der klassische Coaching-Prozess, der bei dir eben im Emotionscoaching besteht. Ich bin von meinem Hintergrund her NLPlerin noch, also ich arbeite da viel auch mit mentalen Methoden und also da hat jeder Coach ja dann auch nochmal seinen eigenen Methodenkoffer, den man da nutzen kann und der eben einfach nur sattelt auf dieser anfänglichen Analyse.
Ah, das ist spannend. Das hast du mir nämlich dann schon eine Frage beantwortet, die ich mir hier auch aufgeschrieben habe, um sie dir zu stellen, ob das Tool denn jetzt das Herzstück deiner Arbeit ist oder ob es deine Arbeit ergänzt.
Ja, es ergänzt meine Arbeit oder es bildet letztlich den Ausgangspunkt für meine Arbeit. Und inzwischen versuche ich in jedem Coaching-Prozess, der tatsächlich von Grund auf aufgebaut werden soll, schon so eine Analyse zu nutzen, weil ich es einfach extrem hilfreich finde für meine Arbeit, aber auch für den Coachee, um Dinge noch mal klarer zu sehen. Und von daher ist es nicht das Herzstück, aber es ist ein sehr solider Startpunkt.
Du hast das ja am Anfang auch deutlich gesagt, das ist deutlich berufsbezogen, dass man da natürlich auch über sich als Mensch was lernt, was sich dann im Privatleben oder in der Ganzheit unseres Lebens auswirkt, ist klar. Würdest du sagen, das macht hauptsächlich Sinn dann auch für Angestellte, die in einer Umstrukturierung sind, oder sagst du, nee, eigentlich ist es vollkommen egal. Auch ein Selbstständiger kann ja gucken, bin ich eigentlich hier auf dem richtigen Weg unterwegs? Also liegen mir eigentlich die Dinge, die ich als Selbstständiger auch brauche? Bin ich vielleicht deshalb so im Struggle, weil es da Aufgaben in meinem Tagesgeschäft gibt, für die ich eigentlich gar nicht gemacht bin?
Definitiv. Also das hat mit angestellt oder selbstständig grundsätzlich gar nichts zu tun. Also das ist für alle gleichermaßen wertvoll. Ich persönlich arbeite tatsächlich sehr viel mit Angestellten, weil da viel Potenzial ist und tatsächlich viele Menschen in ihren Unternehmen nicht immer auch den idealen Nährboden für persönliche Freiheit finden. Das heißt, in Unternehmen tickt man doch sehr viel noch so, dass man versucht, Menschen in bestimmte Rollen hineinzuentwickeln. Also die klassische Personalentwicklung, die hat oft noch zum Ziel, Menschen so zurechtzuentwickeln, dass sie in die vorgesehene Position möglichst gut reinpassen.
Ja, genau. Und die Führungskraft, die neue Führungskraft kriegt jetzt einen Führungskräftecoach und dann wird das schon klappen. Ne?
Genau, wir haben die und die Anforderungen und jetzt gucken sie mal, dass sie das hinbekommen. Und mein Ansatz ist eben ein ganz anderer, zu gucken, was kann ich eigentlich und was will ich eigentlich und wie finde ich dann im Unternehmen meinen Weg. Das heißt, die Grenzen zwischen Funktionen werden dadurch natürlich ein Stück weit aufgeweicht. Und das ist es ja auch, was diese ganzen neuen Arbeitskonzepte rund um diesen Begriff New Work letztlich ja auch nahelegen, dass es weniger um bestimmte Funktionen geht, sondern um Probleme, um Themen, die gelöst werden müssen. Und dann guckt man eben, wer kann dazu was beitragen und wie kommt man zum Ergebnis. Aber grundsätzlich ist das Konzept natürlich für Selbstständige ebenso hilfreich und auch da kann man, das habe ich ja an mir selber vor Jahren auch erlebt, ganz viel erreichen, um auch in der Selbstständigkeit seinen optimalen Weg zu finden.
Ja, und vielleicht auch zu merken, wo brauche ich Unterstützung? Na, an welcher Stelle gebe ich ab und delegiere ich, weil es einfach nicht meinem Naturell entspricht, so würde ich es jetzt mal sagen.
Definitiv. Und auch, weil man ganz viel Energie lässt in den Dingen. Also ich gebe zum Beispiel seit den Anfängen meiner Selbstständigkeit meine Steuer ab an einen Steuerberater, weil das für mich ein Graus ist, mich mit diesen Ja, mit diesem Thema
Buchhaltung. Da fehlen dir sogar die Worte, Tanja.
Ja, da fehlen mir total die Worte. Und das ist für mich eine so große Erleichterung, weil ich dadurch so viel Energie einspare für mich, dass, ja, egal wie gut meine Geschäfte je gelaufen sind, ich dieses Geld immer ausgegeben habe für diesen Steuerberater oder Steuerberaterin.
Ja. Energie ist da ein gutes Stichwort. Du schreibst in deinem oder beschreibst in deinem Buch auch, und das, auch das ist ja keine neue Tatsache, wir wissen das ja alle, dass diese Unzufriedenheit und dieses sich nicht so am richtigen Platz fühlen und dieses sich mit Aufgaben plagen, auch einer der größten Stressfaktoren darstellt.
Mhm. Ganz genau, also im Stressmanagement kann man auch sehr, sehr viel bewegen mit dieser Analyse, weil man tatsächlich, ich möchte sagen, auf den ersten Blick erkennt, wo es eigentlich hakt und warum manche Menschen endlos viel Energie verlieren in ihren Jobs und wahnsinnig viel Stress haben mit bestimmten Themen. Und damit meine ich jetzt nicht jetzt sowas. Entschuldigung, ich muss mal einen Schluck trinken.
Alles gut. Weißt du was? Ich mache das einfach auch so. Und der Zuschauer und die Zuhörerin hat es vielleicht auch gerade genutzt.
Jetzt muss ich den Anschluss wiederfinden, dass Menschen manchmal gar nicht so wissen, warum fühle ich mich eigentlich nicht so richtig wohl und warum, warum habe ich das Gefühl, sobald ich an meinem Arbeitsplatz ankomme, wird mir irgendwie der Stecker gezogen.
Ja.
Und da findet man sehr viele Hinweise auch in diesen Profilen, weil wenn ich außerhalb meiner Motivatoren unterwegs bin, wenn von mir ein Verhalten erwartet wird, was mir gar nicht entspricht, mein erster Chef hat zu mir immer gesagt, da müssen Sie auf den Tisch springen in der Sitzung. Und ich habe damals schon geschmunzelt, weil ich bin nicht der Typ, der auf den Tisch springt.
Ja.
Bei mir klappt es dann eher über die Beharrlichkeit und über ein immer wieder nachhaken, wenn mir was wichtig ist. Und das rauszufinden, wie erreiche ich meine Ziele und was ist meine persönliche Art, Dinge anzugehen, dann funktioniert es sehr viel zielgerichteter und vor allen Dingen eben auch sehr viel stressfreier.
Jetzt ist ja eines deiner Plädoyers, dass man mithilfe zum Beispiel dieser Analyse auch in einem bestehenden Job zu einer inneren Freiheit und damit auch zu einer Zufriedenheit kommen kann.
Mhm.
Ich denke mir, gerade wenn ich so an meine eigene Biografie denke, es kann aber auch dazu führen, dass man merkt, okay, ich bin einfach vollkommen am falschen Arbeitsplatz. Bin vielleicht sogar auch im falschen Unternehmen.
Das kann natürlich auch passieren. Ich glaube, dass der Spielraum im bestehenden Unternehmen, auch im bestehenden Arbeitsplatz, viel, viel größer ist, als wir häufig annehmen. Also ich glaube, dass es sich schon lohnt, genauer hinzugucken. Liegt das Problem tatsächlich in meiner Aufgabe, in meinem Unternehmen, in meinen Arbeitsbedingungen, die ich davor finde, oder bin ich tatsächlich am falschen Platz, im falschen Unternehmen, was natürlich auch sein kann, was aber häufig gar nicht unbedingt der Fall ist.
Mhm.
Häufig ist es gar nicht die Aufgabe, die nicht passt. Häufig ist es gar nicht so, dass man sich nicht für seinen Job interessiert oder dass nicht generell nicht das Richtige ist, sondern häufig liegt es in vielen Rahmenbedingungen, in vielen Drumherum, wo man eine ganze Menge ändern kann. Aber natürlich kann das im Extremfall auch bedeuten, es ist einfach generell nicht das Richtige.
Hm. Da kommt mir dann an der Stelle noch eine Frage zu der Innermetrix-Analyse. Sag mal, arbeitet die auch mit Werten? Also
ja.
Wir haben ja diese drei Bereiche benannt. Weil gerade wenn es so darum geht, bei der Frage, passe ich überhaupt ins Unternehmen, wo ich jetzt vielleicht aus Gewohnheit seit 10 Jahren bin, vielleicht hat sich das Unternehmen auch verändert und die Ausrichtung und die Werte, die das Unternehmen lebt, passen vielleicht gar nicht mehr zu meinen Werten. Also ist das auch ein Bereich, der mit dieser Analyse abgefragt wird, in Anführungsstrichen?
Ja, also die Werte stecken letztlich in dem, was du zu Anfang als Motivatoren bezeichnet hast, also in diesen 7 Grundmotivatoren oder sie werden eben auch die Wertehierarchie genannt. Dahinter stecken tatsächlich das, was mir als Mensch bedeutsam ist. Das heißt, ich werde letztlich ja auch durch meine Werte motiviert, um das mal in den Kontext zu bringen. Wenn ich zum Beispiel einen hohen altruistischen Wert habe, das ist eben eins dieser 7 Grundmotive oder Grundwerte, dann ist es mir ein ganz großes Anliegen, anderen zu helfen. Wenn ich jetzt aber in einem Unternehmen bin, was rein betriebswirtschaftlich tickt und wo helfen eher im Hintergrund steht, dann werde ich wahrscheinlich, wenn ich dann extrem hohes Motiv habe, mich da nicht sonderlich wohlfühlen mit diesen Werten, die im Unternehmen gelebt werden.
Kannst du diese 7 Grundmotive mal nennen? Ich finde das ganz spannend gerade. Also Altruismus ist einer, hast du gerade schon gesagt.
Genau, dann gibt es ein ästhetisches Motiv, da geht es um Harmonie, also Ästhetik nicht nur im optischen Sinne, sondern auch im menschlichen Sinne, also ein gutes Miteinander zu haben, aber eben auch eine schöne Umgebung zu haben, wo man arbeitet zum Beispiel. Das heißt, wenn jemand ein hohes ästhetisches Motiv hat und sitzt den ganzen Tag in einem lärmenden Großraumbüro mit wenig Kontakt zu anderen und nur Geschrei um sich herum, dann läuft das eben sehr konträr zu diesem ästhetischen Motiv. Also da ist dann eher das nette Büro mit netten Kollegen zu zweit, zu dritt an einem Holzschreibtisch, wo man ein schönes Bild an der Wand hängen hat, eher die Wohlfühlumgebung. Ja. Und dann gibt es ein wirtschaftliches Motiv, das ist dann diese Motivation oder Wertigkeit von einem konkreten Nutzen, einem konkreten geldlichen Nutzen, aber auch einem konkreten praktischen Nutzen. Also wenn ich jetzt ein Training mache in einem Unternehmen und da sitzt jemand, der mir dann nach den ersten 10 Minuten schon sagt, und was bringt mir das jetzt konkret für meine Praxis?
Ah, okay.
Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dieser jemand ein eher höheres wirtschaftliches Motiv hat. Also er muss alles irgendwas Konkretes bringen.
Okay.
Sorry, ich habe hier gerade kurz ausgemacht. Vielleicht kannst du mal was sprechen in der Zeit. Ja,
ich erkläre einfach den Zuhörerinnen und Zuhörern mal, dass die Tanja noch krank war vor kurzem. Und ich eigentlich ganz froh bin, dass wir heute das Interview auch weitermachen können. Und das gehört jetzt halt noch dazu, dass sie hier jetzt einfach mal kurz den Rachen ein bisschen beruhigen muss.
Genau. So, ich habe ein Bönchen eingeworfen und hoffe, dass ich jetzt wieder sprechen kann. Also das war das Ästhetische, das Wirtschaftliche, das Altruistische. Dann gibt es ein politisches Motiv, das ist dieser Wert von Kontrolle und Macht. Das heißt, jemand, der gerne die Dinge selber in die Hand nimmt, der gerne vorangeht, der gerne alles selber im Griff hat, der hat ein hohes politisches Motiv. Unabhängig davon, ob man in der Politik arbeitet oder nicht, dann gibt es das regulatorische Motiv, das heißt die Liebe für Struktur und Ordnung, dass alles nach bestimmten Regeln vonstatten geht, dass alles seine Richtigkeit
hat. Ich glaube, in der Tat, davon habe ich viel.
Ja, das könnte sein.
Ihr merkt schon, die Tanja kennt mich so ein bisschen.
Und das nächste, davon könntest du auch viel haben, das ist das theoretische Motiv. Das heißt, das ist dieses Streben nach mehr Wissen, Dinge zu begreifen, zu durchdringen, Neues zu lernen. Das ist das theoretische Motiv. Und jetzt überlege ich gerade, ob ich eins vergessen habe. Waren das 7?
Altruistisch, wirtschaftlich, ästhetisch, politisch, dann dieses Ordnungsprinzip und das Wissensprinzip. 6. Ich habe 6 gezählt.
Ah, das Individualistische. Ah. Das ist das, was bei mir zum Beispiel am stärksten ausgeprägt ist.
Ist ja lustig, dass du das vergessen hast.
Dass ich das ausgerechnet vergessen habe. Das ist tatsächlich so das klassische selbstständigen Motiv, sage ich mal. Also Menschen in der Selbstständigkeit haben häufig ein hohes individualistisches Motiv. Das heißt, dieses sich selber verwirklichen, sein eigenes Ding machen, autark sein, unabhängig sein, irgendwas Besonderes hervorbringen.
Alles gut, Tanja. Mach dir keine Gedanken drum. Dieser Podcast Menschen, hier wird nicht geschnitten. Hier darf alles vorkommen und alles sein.
Also ich mache immer höflich beim Husten das Mikro aus. Ja. Ja, und das waren sie, die sieben.
Ja, sehr spannend. Ja, und da wird natürlich auch mir und jedem, der zuhört, klar, ach ja, klar, da stecken natürlich Grundwerte auch dahinter. Mhm. Also ob ich jetzt eine klassische Wertearbeit mache oder das dann eingebettet habe in diese Analyse. Also ich find's wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Und ich glaube, gerade wenn man mit Menschen arbeitet, die in so einer wie auch immer gearteten beruflichen Orientierung sind oder sagen, ah, ich will dann nochmal hingucken und vielleicht auch in einem bestimmten Alter zu sagen, ich will jetzt nochmal gucken, ob noch irgendwas anderes geht, dann mit so einem Tool zu arbeiten. Und da kann ja dann wirklich dein Buch auch hilfreich sein für Coaches, die jetzt nicht unbedingt dann in der Innermatrix auch ausgebildet sind, sondern man kann dieses Ding für sich nutzen, natürlich immer, aber ja wirklich auch sehr, sehr, sehr konkret, um mit den eigenen Coaches, wenn so ein Thema dran ist, dann auch zu arbeiten.
Der Verlag stellt auch noch so eine Möglichkeit zur Verfügung, wenn man das Buch gekauft hat, dass man da auch einen Link vorfindet und alle Arbeitsblätter, die da drin enthalten sind, nochmal als Online-Material runterzuladen. Das finde ich auch nochmal sehr hilfreich.
Das stimmt. Und es gibt es auch als E-Book, also, dass man das dann auch anschließend quasi auf dem eigenen Rechner hat und da dann auch gut mitarbeiten kann. Ja, also Tanja, schon mal Glückwunsch zu diesem ganz hervorragenden Buch. Da kannst du echt stolz drauf sein. Das ist was die Coaching-Welt bereichert.
Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. Und ich danke dir auch für das Vorstellen dieses Tools, weil ich hatte es, bevor ich dich kannte, echt noch nie gehört. Man kennt ja so die einschlägigen Persönlichkeitstest-Tools und man weiß, wenn man jetzt, also ich bin ja kein Business Coach, ich bin in dieser Welt nicht unterwegs, aber selbst ich weiß, es gibt da auch diverse Analyse-Tools, mit denen dann in Personalabteilung oder auch Coaching mit Menschen im Unternehmen, wenn man da zu einem Unternehmen auch als Coach gehört, gearbeitet wird. Manchmal mehr und manchmal weniger erfolgreich, weil es ja leider häufig auch zu so einem Schubladendenken führen kann. Bei dir fand ich es jetzt sehr erfrischend, dass du sagst, hey, das ist ein Einstieg, das ist eine Grundlage und das ist eine Basis, die man schaffen kann, um dann in einem echten Coaching-Prozess auch weiter dann zu arbeiten mit den Ergebnissen.
Definitiv. Und es ist tatsächlich auch das Komplexeste von dem, was mir bekannt ist, was im Moment auf dem Markt auch erhältlich ist. Es gibt viele Teilaspekte, aber es ist tatsächlich das Umfassendste in einem Tool, um wirklich da auch sehr, sehr viele Aspekte auch zu bekommen.
Sehr, sehr spannend. Wie lange dauert das, wenn man sich zu so einem Innermatrix Consultant ausbilden lässt?
Das dauert 3-4 Tage. Ich muss jetzt lügen, im Einstieg. Und dann gibt es nochmal, nachdem man dann diese 3-4 Tage gemacht hat, nochmal so einen Nachtag, wo man dann nochmal konkret in die Praxis geht, Fragen beantwortet. Ich glaube, in der Summe sind es 4 oder 5 Tage.
Das heißt, es ist wirklich ein Basistool, denn sein Coaching-Wissen, um dann damit weiterzuarbeiten, das braucht man definitiv. Ich kann jetzt nicht den Innermatrix-Consultant machen und dann hier als the best Berufsorientierungscoach durch die Welt.
Nein, das würde ich nicht empfehlen.
Ja, das ist ja auch was in unserer Branche in der Tat ab und zu mal laut gesagt werden muss, dass ich eine ganz tolle Weiterbildung machen kann, aber dass ich nur mal eben Handwerkszeug als Voraussetzung brauche.
Definitiv. Und Innermatrix bietet auch sehr viele Weiterbildungen noch an. Also ich habe da inzwischen auch einiges gemacht an weiteren Aus- und Weiterbildungen von Mastercoach bis Innermatrix-Trainer, um eben auch in Gruppen damit gut arbeiten zu können und Dann gibt es Sachen, um in Teams das nutzen zu können, weil das ja auch ein Riesennutzen ist, zu gucken, wie ticken wir als Team, wo sind mögliche Problemfelder, was ist gut abgedeckt, was vielleicht nicht so gut und so weiter.
Ach, spannend. Vielleicht auch, um rauszufinden, ach, guck mal, wenn die zwei einfach mal die Zuständigkeit tauschen, dann fluppt das alles viel besser, weil das eher ihrer Persönlichkeit, ihrem Naturell, ihrer Begabung entspricht.
Zum Beispiel, oder dass man eben auch, was diese persönlichen Themen angeht, es sind ja nicht immer nur die Aufgaben, die dann getauscht werden müssen, sondern der eine kann vielleicht besonders gut mit Menschen, dann kümmert der sich vielleicht dann um die Gespräche, der andere, dass man da einfach auch ein bisschen weicher wird und Aufgaben entsprechend besser aufteilt. Oder dass man auch feststellt, wir haben hier im Team niemanden für irgendwas Bestimmtes, was wir aber unbedingt brauchen. Das heißt, das können wir intern gar nicht abdecken. Und wenn mal wieder jemand eingestellt wird, dann müssen wir da echt drauf achten, dass wir das bekommen.
Sehr cool. Ach, Tanja, sehr bereichernd. Ich danke dir. Das war mal echt so eine ganz andere Podcast-Folge. Am Ende der Interviews habe ich immer drei Fragen für meine Gäste. Das sind immer die gleichen Fragen und auch immer noch mal sehr, sehr, sehr spannend, was da so kommt. Es ist ja ein Weiterbildungspodcast. Wir hatten heute auch eigentlich ein Weiterbildungsthema, ein ganz klassisches. Und jetzt ist meine Frage an dich. Liebe Tanja, was ist denn deine aktuelle Weiterbildung oder was war die letzte?
Meine letzte Weiterbildung war eine Weiterbildung, wie ich Online-Seminare noch lebendiger gestalten kann. Und außerdem mache ich gerade noch eine Social-Media-Challenge bei unserem gemeinsamen Kollegen und Freund Christoph. Und ja, das sind so die Dinge, mit denen ich mich aktuell gerade beschäftige.
Ja, du bist auch viel online unterwegs, ne? Mit deinen, auch Trainings in der Tat hast du auch während Corona online gemacht, ne?
Ja, das hat am Anfang einen Moment gedauert, bis alle Kunden das auf online umgestellt haben. Aber dann habe ich sehr viel online gemacht. Inzwischen möchte ich sagen, mache ich zum Glück wieder mehr Präsenz, weil ich liebe Präsenzveranstaltungen. Ich mache auch gerne Online-Veranstaltungen, aber ich freue mich, wenn es eine gute Mischung aus beidem ist, muss ich ehrlich sagen.
Das glaube ich. Tanja, Lesen ist auch Weiterbilden. Was liest du aktuell? Und da darfst du uns gerne erzählen, was hat denn die private Tanja auf dem Nachttisch liegen? Und was liest die berufliche Tanja gerade zur Weiterbildung?
Also die private Tanja hat sich gerade ausgeliehen, die Biografie von Michelle Obama, die ich schon lange lesen wollte. Da fange ich jetzt gerade mit an. Weil da habe ich so viel Gutes gehört, dass das wirklich sehr spannend ist, das Buch. Das möchte ich jetzt lesen. Und die berufliche Tanja liest eigentlich noch mehr als die private Tanja, muss ich sagen.
Kenne ich. Das ist ein leidiges Thema. Ich lese seit Monaten einen Roman. Immer wenn ich ihn in die Hand nehme, sage ich, das ist das beste Buch seit 20 Jahren. Aber meinst du, ich würde das Ding zu Ende kriegen?
Ja, das kenne ich auch, weil mir immer wieder so berufliche Bücher in die Hände fallen, wo ich denke, oh, spannend, das musst du mal lesen. Und beruflich lese ich gerade in einem Buch mit buddhistischen Achtsamkeitsmethoden.
Oh, sehr löblich. Mensch, Leute, was die Frau tolle Sachen liest. So, Tanja, letzte Frage für heute. Was wünschst du dir für die Welt?
Ich wünsche mir für die Welt im Moment vor allen Dingen Frieden. Das wird wahrscheinlich im Moment der Wunsch von den allermeisten sein, weil ja gerade in meiner Generation hat man das Thema Krieg so unmittelbar nie so richtig erlebt. Und von daher finde ich das schon im negativen Sinne extrem neu und erschütterlich.
Das stimmt. Ja. Da darf man sich sowas wünschen. Und ja, ich glaube wirklich, das spricht sowas Wahres an, dass unsere Generation, wir hatten das Glück, sowas nicht zu erleben und werden jetzt auf eine Art damit konfrontiert, die ist ja auch neu, weil dieser Krieg mitten in Europa auch über die Medien so in unserem Wohnzimmer ist. Ne? Also früher, wenn auch im Zweiten Weltkrieg gibt es Erzählungen, dass Menschen vom Krieg wenig mitbekommen haben, weil sie in sehr ländlich geprägten, abgelegenen Gegenden waren. Und wir holen uns das übers Handy und über die Abendnachrichten halt wirklich auch teilweise mit ins Bett. Ja, ein schöner Wunsch. Liebe Tanja, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier im Podcast zu sein und der Community ein bisschen was zu der Innermetrix-Potenzialanalyse zu erzählen. Dein Buch werden wir verlinken in den Shownotes, auch deine Website, wenn irgendeiner der Coaching-Kollegen oder Innen da draußen denkt, das war aber spannend, so eine Analyse möchte ich auch mal gerne haben, kann er sich natürlich oder sie bei dir melden und du wirst nicht Nein sagen, vermute ich.
Sehr, sehr gerne und natürlich beantworte ich auch Fragen, die ihr dazu habt. Also auch unabhängig von einer konkreten Analyse könnt ihr euch gerne an mich wenden und Kontakt aufnehmen und ich stehe gern zur Verfügung.
Und jetzt können wir natürlich noch aus dem Nähkästchen plaudern, wir zwei. Anfang September wird die Tanja zu Gast sein beim Wohnzimmerabend hier in Köln-Nippes, also Tanja live mit ihrem Buch, ein, ich nenne es mal, interaktiver Lesungsabend, wo man die Innermetrix-Potenzialanalyse auch nochmal ein bisschen von einer anderen Warte heraus kennenlernen kann. Das Ganze wird hybrid stattfinden. Das heißt, wenn du zuhörst und denkst, ach cool, neben dem Podcast, ich würde die Frau gerne mal auch sehen und ich könnte mir noch ein bisschen mehr Input davon raufschaufeln, dann schau in die Shownotes, da steht dann der Termin und ein Anmeldelink, wie du an diesem Wohnzimmerabend mit Tanja Klusmann Anfang September dabei sein kannst. So, Tanja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ein herzliches Dankeschön.
Das wünsche ich auch dir und auch allen, die zuhören, einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche noch und ja, wir sehen uns vielleicht dann beim Wohnzimmerabend.
Das wäre sehr schön. Allen da draußen wünsche ich wie immer ein fröhliches Auf Wiederhören.
Tschüss.
Das war Einfach gut gemacht, der Weiterbildungspodcast von der Seminarbetrieb. Infos zu allen Seminaren findet ihr auf www.derseminarbetrieb.de. Ich sage bis bald und lasst es euch gut gehen. Eure Annette Bauer.